Wunderbar, bei euch zu sein. Ich sehe nur strahlende Gesichter. Ja, womit ich alles unterwegs bin, das können wir vielleicht nach dem Gottesdienst klären. Das ist eine ganze Menge, was im Moment ich trotzdem, ich Rentner bin. Das hat der Stefan noch vor sich. Aber bereite schon mal vor, es ist mehr Arbeit als vorher. Das kommt. Ja, lieber Kollege, und mich hat daran erinnert, dass, wo du jetzt die historische Einleitung mit dem Michaelisdach gebracht hast, was für ein hervorragender und sorgfältiger Historiker du auch bist, ein Gewinn für unsere Schule. Wo ich auch noch tätig bin, irgendwie im Trägerverein, ja. Wasch mir den Pelz, aber mach nicht nass, so heißt das Thema heute, das ich für uns überlegt habe. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Wenn man sich nicht nass machen will, gar nichts. Nicht? Man bleibt auf dem Trockenen, denn es geht nicht, dass man etwas nun haben möchte, sich verbessern möchte und dann wird nichts draus. Die Urlaubszeit ist ja mittlerweile vorbei, obwohl wir jetzt noch 4 Wochen Sonne haben werden, wie du uns verkündet hast. Aber vielleicht fährt ja noch jemand in Urlaub. Rentner, die fahren jetzt in Urlaub. Aber haben wir nicht so viele oder wollen nicht so. Vielleicht ein paar Urlaubsgeschichten und Urlaubsangebote. Die Bibel ist ja voll davon. In einem Prospekt biblische Reisen könnte es heißen, und an 7 Tage Posaunenfreizeit in Jericho. Wie wäre es damit? Mit täglichem Jogging und großem Platzkonzert am Ende der Freizeit. Oder vielleicht Jonah-Tours. Urlaub für missionsfaule Christen. Titanic-Feeling mit Rückfahrschein. Fischfreunde finden ihr Special Event. Oder Survival-Freizeit mit Johannes dem Täufer. Öko-Food und mehr. Ich möchte euch einen Mann aus der Bibel vorstellen, von dem heute noch erzählt wird. Er ist unterwegs, aber kein Tourist im heutigen Sinne. Doch kommt er, wie wir noch sehen werden, ganz ordentlich auf Tour und dabei macht er die Entdeckung seines Lebens. Und ganz am Ende wird er dann auch noch nass. Aber hören wir selbst aus Apostelgeschichte 8. Die Verse 26 bis 39, da heißt es, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin und siehe da, ein Mann aus Ägypten, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen, und sich neben ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser aus Jesaja 53. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen an, halten und beide stiegen in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer, und er tauchte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Nicht wahr? Ein tolles Urlaubserlebnis. Es geht ums Finden, um eine Entscheidung und schließlich um die Konsequenz dieser Entscheidung, die es mit Wasser zu tun hat. Finden, entscheiden, nachfolgen. Nun fallen uns ja manche Konsequenzen in unserem Leben gar nicht so leicht. Wir wissen, eigentlich müsste es ganz anders zugehen in unserem Leben. Eigentlich müssten wir ganz andere sein. Und wir wissen auch manchmal sogar die Schritte, die es zu tun gilt, damit wir anders werden. Einfaches Beispiel. Auch ich habe ein paar Pfunde zu viel. Ich wüsste ganz genau, was ich zu tun hätte, nämlich weniger essen. Besonders abends nicht viel essen. Kann man sich schon mal merken. Ab 18 Uhr nichts mehr. Keine Chipse vor allem. Auf gar keinen Fall Alkohol. Und natürlich auch Kohlenhydrate und Fette vermeiden. Wissen wir alles. Viele tun es dann auch, aber manche eben nicht. Und sie bleiben dann schwerfällig. Mit dem Rauchen ist es für manche, da habe ich zum Glück weniger Last mit, aber mit dem Rauchen ist es für manche ebenso. Und man kann sich jetzt das aussuchen, wo man selbst seine Schwierigkeiten hat und weiß, eigentlich müsste es anders werden, aber es gelingt nicht. Konsequenzen. Den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Da denkt man doch am Beckenrand, es ist schön hier. Es ist warm und schön und angenehm. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen von einem Mann, der auf einmal die Frau seines Lebens sieht. Aber er wagt sie nicht anzusprechen. Und dann geschieht das Tag für Tag immer wieder. Er steigt aus dem Bus und sieht diese Frau am Kiosk oder sonst wo stehen und sagt, das ist sie eigentlich, aber er spricht sie nicht an. Also wird sich sein Leben immer um sich selbst drehen. Eine verpasste Chance. Warum? Angst vor den Konsequenzen. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Eigentlich bin ich ein ganz anderer, könnte ich denken. Eigentlich möchte ich auch woanders hin. Wenn ich nicht da bin, wo ich hingehöre, so sagt es die Bibel, bin ich verloren. Verloren ist das, wenn jemand da ist, wo er nicht hingehört. Aber wie komme ich dahin, wo ich hingehöre? Jawohl, es gibt Zeiten, da denken wir darüber nach, dass sich unser Leben ändern muss. Manchmal ist die Urlaubszeit so eine Zeit, die Ferien oder irgendwie eine Entspannungszeit. Eigentlich sollte jeder Sonntag so eine Zeit sein, wo dann nach der Tradition des Schabbat, des Ruhetages, man innehält und weiß, mein Leben verdanke ich nicht mir selbst, sondern einem anderen, nämlich Gott, und preise ihn über allem und frage mich, wo geht's dann wieder neu hin? Die Frage kann auch sehr tief gehen, nach Lebensentwürfen, Lebenskonzepten. Habe ich denn ein Leben, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder noch viel deutlicher, wie sich der Schöpfer es vorgestellt hat? Die Frage nach Beziehungen taucht auch. Und allemal die Frage nach dem, was ist wirklich wichtig in diesem Leben, was zählt und was vergeht. Könnte es sein, dass ich mir manchmal vorstelle, ich laufe neben mir her, ich bin aus der Spur geraten oder ich laufe am Glück vorbei. Der Lebenszug, den ich nun erreichen möchte, fährt er auf einem anderen Gleis ab und dann geht es ums Konsequenzen. Konsequenzen ziehen und sich dahin zu bewegen, wo man denn hin muss und soll. wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass? Soll das die Devise meines Lebens sein? Oder am Ende die Frage, was hindert es mich, mich taufen zu lassen? Johanna, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Damals in Israel, ich mache jetzt was in Klammern, wo du dich hast taufen lassen, damals, soll ungefähr die Taufstelle von Jesu gewesen sein, da fallen heute Raketen. Daran sollten wir denken. Ich habe von unserer Partnerschule Informationen und ich könnte auch Videos zeigen, wie tagtäglich Raketen in diese Region nun fallen und dass kein Mensch da einfach in Sicherheit lebt, sondern in permanenter Unsicherheit. Beten wir dafür, dass es anders wird, dass Frieden kommt. Und dass es irgendwann dahin kommt, dass Menschen sich zu dem wahren Herrn bekehren, dorthin finden, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben und sagen können, ich ziehe meine Straße fröhlich. Aber der Reihe nach und zu dieser Geschichte. Wir lesen in dieser Geschichte, dass ein Mann nach Hause fährt. Ein bedeutender Mann ist es. Es handelt sich um einen vornehmen, reichen Mann. Er ist Kämmerer, sowas Finanzminister. Jetzt stellen wir uns nicht den Lindner da jetzt vor, sondern Finanzminister war schon damals der zweitbedeutendste Mann überhaupt in dem Reich. Der hatte die ganze Kasse unter sich. Wer hat hier die Kasse? Weiß ich nicht. Jedenfalls in der Gemeinde ist das auch ein wichtiger Posten. Aber der war wirklich reich. Der hatte nämlich Äthiopien damals ein reiches Land. Die äthiopische Herrscherin, offenbar eine Frau, die Kandake, die saß an der Spitze und hatte viel Geld und es musste einer verwalten. Und das war eben dieser Kämmerer bzw. Finanzminister. Wer viel Geld zu verwalten hat, der hat es schwer. Geld beschwert. Denn man ist versucht, auch was für sich abzuzweigen, gerade wenn man an so einer Stelle steht. Vergleiche mit heutigen Politikern will ich dann lieber nicht bringen, aber natürlich geschieht sowas auch heute, dass Menschen sich bereichern. Dieser Mann war ehrlich und damit er ehrlich blieb, haben die damaligen Kämmerer, die Finanzminister, einen gewissen Makel an sich, nämlich er war Eunuch. Das heißt, man hat ihn entmannt. Er konnte keine Nachkommen zeugen und musste die Folgen dann tragen. Nicht nur, dass die jetzt äußerlich anders waren, die waren meistens korpulent und hatten dann eine hohe Stimme. Aber sie hatten eben auch nichts zu vererben und das war sicher für die Herrschenden, so einen Mann an dieser Stelle zu haben. Er war wahrscheinlich dunkelhäutig, kein Mensch, den man jetzt in Israel vermuten würde. Zumal er noch diesen Makel, den er ja hatte, in Israel gar nicht vertreten konnte. Denn im Gesetz heißt es nicht, dass diese Menschen, die nicht zeugungsfähig waren, die man entmannt hatte, Eunuchen waren, die gehörten nicht zum Gottesvolk. Sie konnten einfach nicht dazugehören. Denn nach dem Schöpfungsgebot heißt es ja, seid fruchtbar und mehret euch. Und genau das konnte er eben nicht. Schon von seiner Anlage her, er hat sich hoffentlich oder wahrscheinlich freiwillig entmannen lassen und er gehörte nicht zum Gottesvolk. Aber, und jetzt kommt dieses Problem dieses Mannes, er wollte eigentlich dazugehören und alle anderen schlossen ihn aus. Sagten, du gehörst eigentlich nicht dazu. Er durfte ja auch nicht bis ins Innere des Tempels gehen, sondern nur da, wo, damals waren die Frauen auch noch nicht so gleichberechtigt wie heute oder wie das Christentum es vorsieht. Da gab es einen Vorhof der Frauen und Heiden der Nationen und da durfte er rein. Aber nicht da, wo die vollmündigen Männer waren und Gott anbeten konnten. suchte. Er war auf der Suche und er schaute sich um und fragt, wo er jetzt auf dem Rückweg zu Hause ist, wo geht es eigentlich hin mit meinem Leben? Da sitzt er nun auf der Eselskarre, wenn wir ihn sehen. Kommt noch. Da ist er. Der ist schon weiter. Aber da hat er schon jemanden aufgeladen und das ist ganz am Ende. Er wurde über diese Frage unruhig. Er fragte nach Gott. Da er Geld hatte, hatte er sich eine Schriftrolle gekauft. Auch das war in der damaligen Zeit nicht so ganz einfach. Man hatte noch keine Druckereien, sondern es musste alles handschriftlich abgeschrieben worden und das Heilige Testament, den Bund Gottes und auch die Propheten, da gab es besondere Schreiber in Israel für. Bis heute gibt es die. Die kosteten viel Geld, so eine Buchrolle, auch das Material kostete ein Vermögen. Er leistet es sich und hat nun diese Schriftrolle vor sich und er liest dann Jesaja 53. Und da stand das, was wir auch schon in der Lesung gehört haben: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und vor Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann weiter: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und er fragt sich nun, was hat diese Stelle mit mir zu tun? Was will sie aussagen? Und dann passiert Folgendes. Der Minister sieht am Wegesrand einen Tremper. Er weiß ja nicht, dass der Heilige Geist den dahin gebracht hatte. Normalerweise nimmt so ein hoher Minister keinen Anhalter mit. Ist ja auch gefährlich. Aber der schaut so aus, als ob man ihm vertrauen könnte. Und er nimmt diesen Gemeindediakon, den Philipp, den nimmt er mit. Der Minister weiß noch nicht, warum. Er setzt sich jetzt auf seinem Beifahrersitz hin und fragt dann, was liest du denn da? Tolle Schrift. Ja, sagt der Minister, aber ich werde nicht so recht schlau aus dieser Schrift. Wo sind Sie denn gerade? Vielleicht kann ich ja ein paar Dinge erklären. Gerne, ich verstehe nur Bahnhof, sagt der Minister. Und dann legt dieser junge Mann Philipp los. Erzählt den Menschen, wozu sie geschaffen sind, nämlich um in Beziehung zu Gott zu leben. Da hat der Minister wahrscheinlich viele Fragen. Bin ich denn so geschaffen, um mit Gott zu leben, so wie ich bin? Mit all diesen Dingen, die ich mit mir herumtrage und die Menschen ablehnen mit mir? Aber dieser Tremper, dieser Philipp, erklärt ihm das nun und sagt, Gott lässt gerade diese Menschen nicht im Stich. Er erzählt ihnen von Jesus. Jesus, der tatsächlich ja so verunstaltet wurde, dass kein Mensch ihn mehr so recht akzeptieren wollte. Und ich denke, in diesem Moment erkennt sich dieser Kämmerer, dieser Finanzminister wieder in der Person Jesu. Sagt, wenn Gott das so tut für mich, wenn Gott sich so schikanieren lässt, wenn so Gott so ganz nach unten geht zu dem, was ich bin, und das erträgt, dieses Leiden, ja dann muss da was dran sein, dann kann ich in ihm auch finden. Und zwar meinen Frieden, auf dass wir Frieden hätten. Ja, was steht dem Frieden dieses Ministers nun im Wege? Vielleicht seine persönliche Schuld. Davon ist hier nicht ausführlich die Rede. Aber auch das wird einem ja bewusst, in der Begegnung mit der Heiligkeit Gottes, dass man selbst nicht so ist, wie man eigentlich hätte sein können und sollen. Und dann sagt ihm dieser Philipp, du kannst das nicht tragen und ertragen, aber er hat es ertragen für dich. Er für dich. Der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Wie kann das sein? Von wem wird hier gesprochen, fragt der Minister. Wer ist dieses Lamm, das die Sünden der Welt trägt? Und ich kann mir vorstellen, dass der Missionstremper Philippus glänzende Augen bekam und begeistert von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, berichtete, der auf die Erde kam, um die Menschen zu erlösen, ihnen die himmlische Liebe des Vaters offenbarte, erzählt, wie er am Kreuz gestorben ist, Friede mit Gott. Und genau das sucht der Minister. Und dann fragt er, was muss ich denn tun? Ja, du musst von Herzen glauben, dass du nicht der Macher deines Lebens bist, dass du dich nicht selbst erlösen kannst mit allem Geld, was du nun hast. Du sollst ihm dein Leben überlassen und als Zeichen dafür dich taufen lassen. Ist die Taufe dann nun eine Leistung, die der Mensch noch zu erbringen hat? Nein, es bleibt, die Taufe ist die Leistung Gottes. Auch deine und meine Bekehrung. Das ist wichtig, dass wir diesen Punkt einmal erreichen, dass wir unser Leben Gott ganz und gar überlassen. Nicht irgendwelche Dinge aussparen, sondern wissen ganz genau, Gott soll in meinem ganzen Leben Herr sein. Ich bin mir sicher, dass viele von euch, vielleicht sogar die allermeisten, vielleicht sogar alle, das schon erfahren haben in ihrer persönlichen Taufe, in ihrem Wissen, dass sie Angenommene sind von Gott her und dass ihr Leben ein ganz anderes geworden ist. Aber nun gilt es ja auch, die Konsequenzen zu ziehen, die sich daraus ergeben und Gott in allen meinen Bereichen Herr sein zu lassen, rein zu sein. Da heißt es im Psalm 51, Vers 9, entsündige mich mit Isop, dann werde ich rein, wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. Ja, rein sein vor Gott, vor dem Herrn. Und dann alle Bereiche, nichts soll ausgespart werden, nicht die Sexualität, nicht die Partnerschaft, nicht mein Geld, mein Beruf, Karriere, meine Beziehungen, mein Denken, Fühlen und Wollen, all das gehört ihm. Und das will er nun bestimmen. Denn er hat mich einmal rein gemacht, dadurch, dass ich zu ihm gekommen bin, und er will mich täglich reinigen von dem, was mein Leben belastet. Von dem, was andere mir antun und von dem, was ich selbst anderen und mir auch antue, an schädlichen Dingen, an Dingen, die nicht dahin gehören, in einem Leben, das alleine Gott gehört. Und so wäre es gut, nein, wir müssen uns nicht zwei oder drei oder viermal taufen lassen, aber diese Entscheidung, diese Lebensentscheidung, jeden Tag immer wieder neu vollziehen. Die Bibel nennt das Buße tun, umkehren. Umkehren dahin, dass ich rein werde und mir deutlich mache, mein Leben soll ein ganzes und heiliges sein für meinen Herrn. Der Geist soll mein Leben regieren. Was sind die Konsequenzen? Sie werden hier in dem Text genannt, denn es heißt am Ende, Philippus wird dann durch den Geist wieder entrückt, der Kämmerer steht alleine da und dann heißt es, ein ganz toller Satz, er zog seine Straße fröhlich. Zog seine Straße fröhlich. Du ziehst deine Straße fröhlich, indem du sagst, ja Herr, wasche mich, mach mich rein. Dir gehört mein Leben ganz. Amen.